Wir wollen jetzt miteinander beten. Herr Jesus, wir möchten, dass auch diese Stunde zu einer Segensstunde wird. Wir sind zusammengekommen, Herr Jesus, weil wir, wenn immer wir zusammenkommen, lernen möchten. Wir möchten heute lernen, in richtiger Weise zu kommunizieren. Nicht nur miteinander, auch mit dir, aber auch miteinander. Und du weißt, Herr Jesus, wie viel Missverständnisse, wie viel Färbung, die nicht vom Heiligen Geist ist, da in uns ist, die solche Kommunikation zunichte macht oder stört. Wir möchten, dass unsere Herzen, wenn wir miteinander reden, wirklich rein sind, dass wir dem anderen nichts unterstellen, sondern ihn so sehen, wie du ihn siehst. Nun sind wir gespannt, Herr, was du uns zu sagen hast. Segne uns beim Hören. Amen.
Kommunikation ist ein Fremdwort, aber ich denke, es ist so bekannt, dass man es durchaus gebrauchen darf. Prediger sollen ja nicht so viele Fremdworte gebrauchen, aber wir sind ja heute Morgen auch schon mit Hemmo und Dings da irgendwas überschüttet worden und so. Also, und Desoxyribonukleinsäure, hä? Staunen Sie, was ich alles... Ja. Also dürfen wir auch von Kommunikation reden. Kommunikation ist das Reden miteinander, dass die Information, die Übermittlung von Information, von Botschaft von einem zum anderen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich habe, als ich mir überlegt habe, welche Bibelarbeit ich halten könnte, gedacht, es sollte natürlich zu der Thematik der christlichen Autoren irgendwie in Beziehung stehen. Und deswegen kam ich darauf, einfach mal über Kommunikation, über das Reden miteinander, wie man an andere eine Botschaft vermittelt oder eben auch, wie Gott uns seine Botschaft vermittelt, darüber einmal nachdenken anhand einer Bibelarbeit über die Geschichte Elias. In einem ersten Teil, wo es um das Gottesurteil auf dem Karmel geht, wir hören gleich den Text dazu, möchte ich deutlich machen, wie Gott mit dem wie Elia mit den Menschen kommuniziert, wie er seine Botschaft an sie richtet, und ich denke, wir können daraus manches lernen. Und im zweiten Teil, Römer, Korinther, Galater, Epheser, ja, gut. Im zweiten Teil möchte ich dann deutlich machen, anhand der weiteren Geschichte des Elia im Kapitel 19 im ersten Buch der Könige, wie Gott mit Elia kommuniziert. Kommunikation ist ja etwas, mit dem ich beim Evangeliumsrundfunk und wir alle dort uns natürlich berufsmäßig schon viel auseinandersetzen müssen. Und ich habe nicht nur durch das Schreiben kommuniziert, sondern eben auch durch den Rundfunk oder auch durch Filme. Jede Art von Vermittlung von Information oder Meinung an andere hat ja ihre eigenen Gesetze. Wenn man schreibt, gelten andere Gesetze, als wenn man am Radio spricht. Das sind so die Grundbegriffe, die man den Volontären bei uns von Anfang an so beibringt. Also fürs Reden schreiben oder fürs Hören schreiben. Konrad Schraub, der ja nun lange bei uns war, der kennt das auch aus dem FF, dass wenn man so einen Volontär bei uns, der so neu ist oder ein Jahr oder anderthalb da ist, nachts im Schlaf anstoßen würde und sagen wir mal die Unterschiede zwischen Schreiben fürs Hören und Schreiben fürs Lesen, dann wälzt er sich auf die andere Seite und sagt, Sätze umstellen und so. Also das sind so Dinge, die man so als Grundbegriffe lernt. Also zum Beispiel, dass man nicht so lange ineinander verschachtelte Sätze bringen darf und dass die Information am Anfang mehr stehen muss und solche Dinge sind. Aber das will ich natürlich Sie jetzt nicht mit Einzelheiten belasten. Aber Kommunikation folgt ganz bestimmten Gesetzen, je nachdem, worum es geht. Kommunikation ist natürlich nicht nur Schreiben und Reden im Rundfunk und Reden miteinander, Plaudern am Kaffeetisch oder so. Kommunikation kann auch auf ganz andere Weise als durch Sprache geschehen. Denken Sie etwa an die Morsezeichen. Aber die bedienen sich ja auch noch der Sprache, nur eben nicht der Schrift und der gehörten Sprache, sondern bestimmter Zeichen. Oder wenn die Neger mit der Urwaldtrommel sich gegenseitig verständigen, Vorsicht, Missionar im Anzug, alles in Deckung oder so, oder Messer rausholen und so, dann ist das auch Kommunikation. Oder wir kommunizieren durch Blicke, oder wir kommunizieren durch Gestik und durch Mimik. Es gibt ja eine ganze Wissenschaft, die sich da intensiv mit beschäftigt, und manche lesen viele Bücher darüber, weil sie gerne bei den anderen besser ankommen wollen, wie man sich verhalten soll, wie man sich bewegen soll. Und wenn da rechts einer sitzt, muss man das rechte Bein über das linke schlagen und nicht das linke über das rechte oder was weiß ich. Also da gibt es so tausend Geheimnisse, mit denen man sich dann so beschäftigen kann, weil alle diese Gesten untergründig irgendetwas vermitteln. Manchmal ist es nicht so sehr wichtig und es wird nur von den Buchschreibern ein bisschen aufgebauscht und so, damit man damit Geld verdienen kann. Aber manches ist sicher auch wichtig. Wir können kommunizieren. Die beiden streiten sich darüber, wer jetzt hier welches Bein wohin legen soll.
Er hat das verkehrte Bein gehabt.
Ja, Kommunikation also der Menschen miteinander. Nun ist das ja so, dass wir als Menschen, denen daran liegt, das Evangelium zu kommunizieren, also den anderen Menschen etwas von Gott zu sagen, wir stehen ja vor einer besonderen Schwierigkeit. Das ist ja etwas, was nicht jedem sofort einleuchtet und wo auch manche Menschen zunächst mal auf Abwehr eingestellt sind. Es ist also besonders schwer, in dieser Sache zu kommunizieren. Da sind Mauern zwischen den anderen und uns. Wie können wir das machen? Wie können wir an sie herantreten mit dem, was uns wichtig ist? Wie können wir kommunizieren? In diesen Büchern, die man da so lesen muss, wenn man sich ausbilden lässt beim Evangeliumsrundfunk, oder kommen auch immer gelegentlich mal Leute und halten mal Vorträge bei uns und so, da gibt es so eine ganze Menge von Modellen über die Kommunikation. Also kann ich gar nicht alles darstellen, ist auch nicht so wichtig. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass es eben einen Sender gibt und einen Empfänger, was nicht immer jetzt ein Radiosender heißt, sondern einfach eine Persönlichkeit, die etwas aussendet, eine Botschaft, und eine andere Persönlichkeit, die diese Botschaft empfangen soll. Und dazwischen ist das Medium. Und dieses Medium, was zwischen Sender und Empfänger liegt, kann die Sprache sein. Das kann im Zusammenhang mit der Sprache natürlich ein ganzes Buch oder eine ganze Radiosendung sein. Das kann aber, wie gesagt, auch etwas auf optischem Wege Vermitteltes sein. Ganz unterschiedlich. Oder etwas, was auf so der emotionalen Ebene nur geschieht. Ein Medium, nicht so im spiritistischen Sinne natürlich, einfach ein Mittel, Medium ist ja das lateinische Wort für ein Mittel, um die Gedanken des einen zum anderen zu übertragen. Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir die Gedanken ohne ein Medium übertragen könnten. In Science-Fiction-Büchern gibt es das öfters, oder Filmen, also das lese ich noch nicht so. Krimis lese ich auch schon mal, wie ich mir den Bruder Mössiger zugeben muss, lese ich auch schon mal gerne, aber Science Fiction lese ich nicht so, es liegt mir nicht so. Aber ich kriege das so gelegentlich mal mit, wenn man da die Außerirdischen irgendwo trifft, zwischen Mars und Betelgeuse oder so, und man muss mit denen kommunizieren, da geht das ja nicht, da weiß ja jeder, also das wäre unglaubhaft, wenn die irgendwie eine Sprache, die unseren Sprachen ähnlich ist, sprechen könnten. Und da gibt es also die Möglichkeit nur durch Gedankenübertragung. Und deswegen sagen diese, es gibt so UFO-Fans, auch haben Sie das sicher schon mitgekriegt, so Esoterik-Freunde, die glauben, sie haben schon mal Besuch vom, oder sind schon in UFO entführt worden und sowas. Und wenn man sie fragt, wie sie dann kommuniziert haben mit diesen grünen Männchen oder so, dann ging das nur über den Gedanken, auf dem Gedankenweg. Aber das ist ausgedacht, dafür gibt es keinen Beweis, dass es sowas wirklich geben könnte. Wir brauchen als Menschen untereinander, wir können nicht einfach den einen Gedanken zu dem anderen hin transportieren, ohne ein Mittel, ohne ein Medium dazwischen. Und im Normalfall ist dieses Medium eben die Sprache. Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben, dass wir mit Sprache viel intensiver miteinander kommunizieren können, als etwa in einem Wolfsrudel die Wölfe miteinander kommunizieren. Die kommunizieren auch. Aber da gibt es gewisse Signale, oder Sie kennen das alle auf dem Hühnerhof oder so, gewisse Signale, wenn eben der Hahn besonders daher stolziert, und dann gehen die Hennen gleich alle in die Ecke und so, ducken sich, oder die Junghühner, ne, wie heißen die, also da gibt es auch Kommunikation zwischen den Tieren, aber die geht nur auf ganz schlichter Ebene. Die Menschen können eben mit Sprache kommunizieren und damit viel kompliziertere Dinge aussagen. Und doch empfinden wir immer wieder mal, dass die Sprache einfach nicht ausreicht, um das, was uns wichtig ist, was wir dem anderen gerne vermitteln wollen, wirklich an ihn heranzubringen. Ihm wirklich, wie wir so sagen, ins Herz hinein zu sagen. Wie können wir das machen? Was gehört da alles dazu? Wir hören jetzt auf den Bibeltext, Conor Straub wird ihn uns lesen, den ersten Bibeltext, also wo es um die Kommunikation Elias mit dem Volk geht. Und dann möchte ich da einige Punkte deutlich machen. Und wir werden sehen, dass er mit seiner Kommunikation weitgehend, obwohl er vieles richtig und gut gemacht hat, weitgehend gescheitert ist. Und dann möchte ich nachher zeigen, wie Gott mit Elia kommuniziert hat. Nun könnte man sagen, da können wir uns das erste Jahr sparen. Das stimmt aber nicht, denn wir können trotzdem vieles bei Elia lernen und das ist die Grundlage für das, was dann Gott mit dem Elia kommuniziert hat.
Also der Bibeltext steht im 1. Könige 18, ab Vers 21 bis Ende 46. Elia trat zu allem Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen. Einen Stier und ihn zerstückeln und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen, dann will ich den anderen Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Und Elia sprach zu dem Propheten Baals, wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den Namen Baals an von morgen bis zum Mittag und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber es war da keine Stimme noch Antwort, und sie hinkten um den Altar herum, den sie gemacht hatten. Als es nun Mittag wurde, verspottete sie Elia und sprach, ruft laut, denn es ist ja ein Gott. Er ist ein Gedanke oder hat zu, er ist in Gedanken oder hat zu schaffen oder ist über Land oder vielleicht schläft er, dass er aufwache. Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spießen nach ihrer Weise, bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speiseopfer darbringt. Aber da war keine Stimme noch Antwort, noch einer, der da aufmerkte. Da sprach Elia zu einem Volk, kommt her zu mir. Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war, und nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem das Wort des Herrn ergangen war, du sollst Israel heißen. Und baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben so breit, wie 2 Kornmaß aussaat. Und er richtete das Holz zu und zerstückelte den Stier und legte ihn auf das Holz. Und Elia sprach, holt 4 Eimer voll Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut's noch einmal. Und sie taten's noch einmal. Und er sprach, tut's zum dritten Mal, und sie taten's zum dritten Mal. Und das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. Und als es Zeit war, das Speiseopfer zu opfern, trat der Prophet Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist, und ich dein Knecht, und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr. Erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Elia aber sprach zu ihnen: Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne. Und sie ergriffen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kishon und tötete sie daselbst. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel, bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie und sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schaue zum Meer. Und er ging hinauf und schaute und sprach: Es ist nichts da. Elia sprach: Geh wieder hinauf. Und der Diener ging wieder hinauf. Siebenmal. Und beim siebten Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer, wie eines Mannes Hand. Elia sprach: Geh hin und sage Ahab: Spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jezreel. Soweit.
Erschütternd, wie diese Leute, die Baalspriester mit ihrem Gott kommunizieren wollen, versuchen durch Ekstase und indem sie sich ritzen, und das ist ja bildhaft geschildert, hinken um den Altar, machen Tänze, so ekstatische Tänze, und es antwortet keiner, ganz einfach deshalb, weil da keiner ist, der antworten könnte. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, es soll um die Kommunikation des Elia mit den Leuten gehen. Ich habe 8 Punkte, an denen ich deutlich machen möchte, wie meisterhaft er das macht, das heißt nicht nur Elia, sondern Gott auch mit ihm und durch ihn, und er tut es in Gottes Auftrag. Allerdings stellen wir nachher fest, das Ergebnis ist doch recht mangelhaft. Aber trotzdem können wir davon lernen. 8 Punkte. Das erste, ein dramatischer Aufbau. Jedes Buch natürlich, jede Predigt hat eine gewisse Dramaturgie. Jeder Film, es gibt ja beim Theater den Dramaturgen, beim Film übrigens auch. Also jemand, der sich darüber Gedanken macht, wie eine Sache bis zu einem gewissen Höhepunkt gesteigert werden kann, sodass es seine Wirkung richtig tut. Wer gleich mit dem Knalleffekt anfängt, da wird irgendwie nicht verstanden, der Knalleffekt, oder er verpufft, es bringt nichts. Das Ganze muss also gut aufgebaut sein. Hier sehen wir also, wie das meisterhaft geschehen ist. 3 Jahre lang ist Trockenheit in Israel. Alle Reden der Propheten, also der Propheten Gottes, gegen die Baalspropheten, gegen den Götzendienst von Ahab und Isabel hat nichts genützt. Jetzt muss Gott ein ganz anderes Mittel einsetzen. Er muss mal dramatisch dazwischen fahren. 3 Jahre lang, alles vertrocknet. Sie kennen ja diese Geschichten, braucht das nicht im Einzelnen nachzuerzählen. Und eine große Hungersnot kommt über das Land und der König sucht wenigstens noch für seine Pferde und seine Gespanne noch das Getreide zusammen. Die Menschen hungern umso mehr. Also eine furchtbare Situation. Und da führt Elia in einer Begegnung, dann trifft er den König Ahab und sagt, sie sollen alle hier auf dem Karmel, diesem großen Berg, zusammenkommen. Und das tun sie nun auch. Also das ist der Gipfel einer Entwicklung, dass die da jetzt auf dem Karmel zusammen sind und es jetzt offensichtlich werden soll, jetzt muss sich irgendetwas entscheiden. Die Dinge spitzen sich zu. Entweder dieser Elia, der als letzter Prophet Gottes noch im Lande seine Stimme erhebt und der sich lange Zeit verstecken musste, wir wissen das ja alles, entweder der weiß jetzt eine Lösung oder wir müssen alle zugrunde gehen. Wir müssen alle verdursten und verhungern. Alles läuft auf einen Höhepunkt zu, auch dieses Treffen mit dem Kanzler des Ahab und so. Das ist also das Erste, was wir bei ihm lernen können. Das ist ein gewisser Aufbau da. Es wird bis zu einem Höhepunkt hingeführt. Natürlich können wir, wenn wir mit den Leuten kommunizieren, nicht immer die 3 Jahre dursten lassen oder so. Aber Sie verstehen, was gemeint ist. Der Aufbau ist wichtig, den wir hier lernen können. Eine gewisse Dramaturgie. Das Zweite, eine Logik ist zu erkennen. Bei dem, was Elia sagt. Entweder Baal oder Jahwe. Einer von beiden. Jeder nimmt doch für sich in Anspruch, dass er der alleine richtige Gott ist. Und wenn man nun sagt, ja, der ist ein bisschen und der ist ein bisschen, tut man beiden Unrecht. Das kann doch nicht sein. Es kann doch nur einer stimmen. Und darum gebraucht er dieses merkwürdige Bild. Warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Man hinkt ja nicht auf beiden Seiten, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Entweder man hinkt auf dem rechten Bein oder man hinkt auf dem linken Bein. Und wenn man beide Beine nicht gebrauchen kann, hinkt man überhaupt nicht. Dann rutscht man oder macht irgendwas. Aber Hinken auf beiden Seiten gibt es nicht. Aber er will mit diesem merkwürdigen Bild deutlich machen, der Elia, ihr könnt ja weder Jahwe noch Baal richtig zufriedenstellen. Ihr hinkt auf beiden Seiten. Ihr seid auf jeden Fall schief gewickelt. Entscheidet euch doch, was ihr tun wollt. Diese Logik, das leuchtet Ihnen im Grunde genommen ein. Aber jeder weiß natürlich, der kommunizieren will, Logik allein bringt es nicht. Logik wird sogar heute weithin oft kleingeschrieben, wenn etwa die Werbung mit uns kommunizieren will. Da weiß man inzwischen, dass man mit Erklärungen, mit Beweisführungen nicht so sehr viel anfangen kann, nicht so sehr viel erreichen kann, wenn man irgendeine Werbebotschaft über die Qualität einer bestimmten Zigarettenmarke oder über ein bestimmtes Medikament oder ein Waschmittel oder so etwas an den Mann bringen will, dann bringt das nicht viel, dass man das erklärt, wie das chemisch zusammengesetzt ist und wie das wirkt und so. Höchstens, man macht so ein bisschen nebelhafte Aussagen, wo jeder, der so nicht viel Ahnung hat, denkt, oh, das muss ja wissenschaftlich sein, aber ist es in Wirklichkeit gar nicht. Also man spricht mehr die Emotionen an, die Gefühle. Der Mensch muss sich wohlfühlen bei dieser Werbebotschaft, dann kauft er das Produkt auch. Also man spricht nicht den Verstand unbedingt oder nur in begrenztem Maße den Verstand der Menschen an. Das ist uns nicht so aufgetragen. Wir wissen, dass wir, wenn wir nur die Gefühle der Menschen ansprechen, vielleicht sie eine Zeit lang kurzfristig auch ihr Interesse finden können, aber wir können nichts bei ihnen verändern. Der Mensch muss mit seinem ganzen Wesen auf das Neue eingehen. Er muss Verstand und Gefühl zu ändern bereit sein oder dafür offen sein. Ein drittes, das ist natürlich das Schönste, was einem passieren kann, wenn man mit einem anderen kommuniziert, ein Beweis. In diesem Fall also, dass das Feuer vom Himmel fällt und dieses Opfer verzehrt. Da kann man nur wirklich nichts mehr gegen sagen. Also da ist man hin und weg. Also das stimmt einfach, da ist das bewiesen. Nun können wir, wenn wir mit anderen kommunizieren, nicht unbedingt immer so Beweise herbeibringen. Das wissen wir ja auch und Gott hat das wohl auch so geordnet, dass solche Art Beweise für die Wahrheit des einen Gottes sehr, sehr selten sind. Selbst in der Bibel sind sie sehr selten. Das ist immer eine ganz besondere Situation, wenn so etwas geschieht. Und wir können nicht damit rechnen, wir können nicht sagen, also lass uns mal jetzt zu einem anderen sehen, ob jetzt ein Blitz vom Himmel fällt und wenn er dich trifft, hast du recht und mich trifft, habe ich recht, andersrum. Aber das geht so nicht, sondern das hat Gott uns nicht verheißen, dass er so mit Hilfe von Beweisen bei den anderen Glauben fördern will. Aber was hier überzeugt, denke ich, ist ja nicht nur auch, dass das tatsächlich so passiert, sondern mit welcher Gewissheit der Elia darauf zugeht. Er weiß, es wird geschehen. Gott muss es ihm irgendwie vorher gesagt haben, das steht nicht da. Aber er muss ihm irgendwie die Gewissheit gegeben haben, so soll es sein. Und in dieser Gewissheit lässt es der Elia darauf ankommen. Wenn wir so ein Gottesurteil herbeiführen wollten und wir hätten nicht die absolute Gewissheit, dass Gott es so ausgehen lässt, da würden wir ja sicher was ganz Verkehrtes tun, denn dann würde wahrscheinlich normalerweise kein Blitz vom Himmel fallen und die Sache wäre schief gelaufen und die Leute würden über Gott erst recht lachen. Also was beeindruckt, ist nicht nur der Beweis, das tatsächliche Geschehen, sondern ist auch der Glaube des Elia, die Gewissheit, die Gott ihm gegeben hat. Und ich denke, da sehen wir eine Parallele zu uns. Wenn die Menschen an uns diese Gewissheit merken, es ist die Wahrheit. Wir gehören diesem Gott, wir haben Umgang mit ihm, wir haben gerade eben noch mit ihm geredet und er ist da. Er will auch zu dir reden, er will das, was er mir schenkt, dir auch schenken. Wenn das die anderen bei uns spüren, dass diese Gewissheit in uns lebt, dieser Glaube, dann wird das seine Wirkung tun. Ein viertes, das ist etwas, was ich besonders liebe, ist der Humor. Den können wir beim Elia auch so ein bisschen feststellen. Hier, wir haben das gerade gehört, also ruft mal euren Gott noch weiter an, ein bisschen lauter, er ist vielleicht schlafen gegangen oder ist über Land gegangen und so. Das ist nun eine Art Humor, bei der wir natürlich ein bisschen vorsichtig sein müssen als Christen, weil das eine Ironie ist und die Ironie kann manchmal verletzen und damit gewinnen wir oft die anderen nicht, sondern stoßen sie eher vor den Kopf. Elia will die Baalspriester ja nicht gewinnen, das ist sowieso aus und vorbei, die kann er nicht gewinnen, er will aber die anderen gewinnen. Aber ich denke, wir können daraus lernen, dass wir auch Humor einsetzen können, nicht um die anderen fertig zu machen mit Ironie, aber um vielleicht die Position des Unglaubens ins Wanken zu bringen, unter Umständen. Vielleicht auch, um den anderen aufzuschließen, um eine Atmosphäre zu schaffen, eine freundliche, gelockerte Atmosphäre zu schaffen, in der der andere bereit ist zu hören auf das, was wir ihm nach dem Humor eben Ernsthaftes zu sagen haben. Oder mit dem Humor auch Ernsthaftes zu sagen haben. Krampfhaft, ernsthafte Rede kommt im Allgemeinen nicht an. Da erreicht der Sender den Empfänger nicht. Sondern zu diesem Medium muss auch dieses Sympathische gehören, dieses Auflockernde, dieses Frohmachende, Wohltuende. Dann kommen wir viel besser mit unserer Botschaft beim anderen an. Das fünfte, Elia kommuniziert bildhaft. Fürs Auge, da ist etwas zu sehen. Also es ist, passiert nicht nur in den Gedanken etwas, nicht nur mit Argumenten, dass er schöne Reden schwingt, sondern da ist wirklich etwas konkret zu sehen. Da sind zunächst mal die Baalspriester, die da rumhüpfen und nichts erreichen. Das ist ja schon ein interessanter Anblick. Und da wird manchem, der diesen Baalsleuten angehangen hat, schon ein bisschen deprimiert gewesen sein, wie er das so bis nach Mittag beobachten musste. Und dann bringen sie das Wasser und dann machen sie den Graben und schichten die Steine wieder auf und legen Opfer darauf. Und all diese Dinge geschehen vor den Augen der Leute. Das ist, glaube ich, etwas, was wir viel mehr beachten sollten. Jesus hat das sehr oft getan. Er hat nicht nur bildhaft geredet, also Gleichnisse erzählt, Geschichten erzählt, was mich immer besonders freut, wenn ich das in den Evangelien nachlese, weil ich das auch gerne tue, weil mich das selber auch beeindruckt. Geschichten erzählt, uns Menschen, Personen, Handlungen vor Augen geführt, sondern er hat auch tatsächlich etwas sichtbar gemacht. Also er hat nicht nur etwa den Jüngern gesagt, wenn sie sich gestritten haben, ihr sollt werden, wie Kinder sind. Nicht wahr? Nehmt euch doch mal Kinder als Beispiel. Macht es so wie sie. Sondern sie saßen dann zusammen und da spielten da in der Nähe Kinder. Und da ist er hingegangen, hör mal, Rebecca oder Matthäuschen oder wie du heißt, komm mal hierher und stell dich mal hin. Und das heißt es da. Er nahm ein Kind, stellte es in ihre Mitte. Er hätte ja genauso gut sagen können, guck mal, da drüben spielen Kinder. Hätte ja auch gereicht. Nein, er holt es her, stellt es in ihre Mitte. Die wussten ja alle, wie Kinder aussehen, die brauchten das nicht zu sehen. Aber das hat einfach eine völlig andere Wirkung, wenn man das Kind nun wirklich vor sich stehen sieht. In ihrer Mitte, da stehen sie alle drumherum. Und da steht nun das kleine Rebekkachen oder wie sie nun hieß. Seht ihr, so wie Kinder sollt ihr vor Gott werden. Oder wenn Jesus sagte etwa, wenn er sagen wollte, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Er hätte ja zu den Leuten sagen können, ihr kennt ja alle die Münzen, nicht wahr? Ihr wisst doch, auf der einen Seite ist der Kaiser und auf der anderen Seite ist die Zahl, ne? Kopf und Zahl. Also gehört das auch dem Kaiser. Ihr müsst auch dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört. Das war ihm nicht genug. Unser Redner wäre schon ganz stolz, wenn er auf diese Idee gekommen wäre, das bildhaft zu schildern, in Worten, aber eben nicht sichtbar. Das ist ja auch schon was. Manche reden ja nur theoretisch. Aber da wäre es auch schon ein Vorteil, wenigstens im Kopf eine Münze entstehen zu lassen, vor Augen zu führen. Aber er tut mehr. Habt ihr mal eine Münze? Ja, wozu denn? Jeder weiß doch, wie eine Münze aussieht, wenn man sie nur zeigen will. Nein, jetzt fangen sie an zu kramen, jeder sucht sie nur. Moment, habe ich denn? Ah, ich hatte doch, hier ist ein Herr, reicht mal von hinten durch, hier ist eine Münze, hier ist... So, da passiert etwas, da sehen sie etwas. Und jetzt zeigt es ihnen. Na, was ist denn da? Was ist denn da? Der Kaiser. Also, er macht etwas sichtbar. Ich denke, das ist für uns wichtig. Das kann man nicht immer in jeder Situation machen, ganz klar. Aber darüber nachdenken, wie können wir das, was wir vermitteln wollen, irgendwie sichtbar, greifbar machen, auch anfühlbar vielleicht. Oder sogar zu riechen, ich weiß nicht, oder zu schmecken. Meinen Hausfrauen ist diese Gabe gegeben. Also, um die Liebe Gottes auch schmeckbar zu machen. Also, wie können wir das für alle Sinne, für die Menschen fassbar machen, was wir zu sagen haben? Dann dringt es umso eher ein. Das Sechste, was wir an Kommunikation bei Elia lernen, er beteiligt die Leute. Er lässt sie Wasser holen. Das ist nicht jetzt nur gemacht, denke ich, damit das Wasser nun oben auf den Berg kommt. Da regnet es ja nicht hin, da gibt es keine Quellen, man muss das unten im Tal holen. Und ich war mal mehrmals in Israel, hatte das Vorrecht, auch auf dem Karmel zu stehen. Das ist ganz schön hoch da oben. Also ich weiß nicht, wie lange die da unterwegs waren, die Eimer vom Tal da oben raufzubringen. Und da lässt er sich aber alle laufen und die beschweren sich auch nicht bei dieser Hitze, da das Wasser da hochtragen, und bloß um es da oben auf der Erde wieder auszukippen. Was soll das Ganze denn? Aber er nimmt sie hinein. Sie sind aktiv beteiligt. Das ist psychologisch wichtig. Man predigt sie nicht nur an, sondern sie sind hineingenommen. Sie sind aktiv drin und haben dadurch eine ganz andere Beziehung zu der Botschaft, die dieser Mann ihnen sagen will. Da passiert etwas, da läuft nicht etwas nur in Gedanken ab, theoretisch, sondern da passiert etwas und sie sind beteiligt. Und darum werden sie dann auch offener sein für das, was an Ergebnis dabei rauskommt, was dann an zentraler Botschaft vermittelt werden soll. Das Siebte, was ich lerne hier bei ihm, ich will es mal so nennen, Nägel mit Köpfen machen. Etwas zynisch ausgedrückt, Nägel mit Köpfen machen und die Baalspriester ohne Köpfe, also die sind ja dann umgebracht worden, würden wir ja nun heute nicht mehr so tun, aber das ist sicher auch in Ordnung so. Aber dass er nun sagt, dass er diese Situation ausnutzt, wo sie alle sagen, jawohl, der Herr ist Gott, Jahwe ist Gott. Und das war ein Irrtum mit dem Baal, den die Isabel bei uns eingeführt hat. Das war ein falscher Weg. Diese Situation, ein gefühlsmäßiger Aufschwung, Sie geben ihm alle recht, diese Situation will er ausnutzen und bringt die Baalspriester um. Dazu später noch mehr, dass da vielleicht Gott doch nicht so ganz mit einverstanden war, könnte ich mir denken, aber ich weiß es nicht so ganz sicher. Aber Nägel mit Köpfen machen kann für uns heißen, dass wir etwa, wenn wir mit einem im Gespräch waren und wir merken, er ist offen, dass wir sagen, nun triff doch eine Entscheidung, nun lass uns das festmachen. Vielleicht lass uns jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Oder nun komm mal wirklich in diesen Hauskreis. Lass uns einen Termin aus, nehme deinen Kalender hervor und jetzt tragen wir mal ein, dann und dann ist unsere Stunde oder so. Also die Sache festmachen. Sonst bleibt es nur im Kopf, sonst bleibt es eine momentane Begeisterung, die dann schnell wieder verrauscht. Nägel mit Köpfen machen. Und dann achtes noch, der Schluss, ein positives Signal am Schluss. Die Sache mit dem Regen. 3 Jahre haben sie auf Regen gewartet und nun kommt er. Nun rauscht es auf einmal schon. Da macht Gott deutlich, die Menschen sollen sich nicht als Verlierer fühlen. Das ist, denke ich, für unsere Kommunikation auch wichtig. Nicht, ich habe jetzt die besseren Argumente gehabt, ha, jetzt hast du eine Niederlage erlebt, ich hatte recht. Dieses Gefühl dürfen wir nie aufkommen lassen. Sondern es ist ein positiver Schluss. Jawohl, jetzt haben sie Ja gesagt zu Gott und jetzt erleben sie auch, dass Gott das bestätigt, positiv. Da kommt überhaupt kein Gefühl der Niederlage auf, sondern sie freuen sich, dass Gott jetzt Ja zu ihnen sagt, nachdem sie jetzt wieder Ja zu Gott gesagt haben. Also er hat alles richtig gemacht, was man in der Kommunikation richtig machen kann. Und trotzdem, das ist das Traurige, es verpufft. Als er dann, das haben wir jetzt gerade nicht gelesen, das kommt noch, als dann die Isabel davon hört, wahrscheinlich war der Ahab unter ihrem Pantoffel und das ganze Volk war unter dem Pantoffel der Isabel, das war ja eine Frau, die sich der Ahab aus dem Nachbarland der Phönizier geholt hat. Also sie will eben beim Baal bleiben und wenn dieser Kerl, dieser Elia so Verheerendes anrichtet und die ganzen Balspriester köpft, dann werde ich ihn auch köpfen. Und sie hat irgendwie die Macht, ich weiß nicht, wie das kam, aber sie hat die Macht, das durchzusetzen. Und der Elia kriegt es mit der Angst zu tun und rennt weg. Der ganze schöne Sieg ist verpufft. Es reicht nicht eine momentane Begeisterung. Es reicht auch nicht in der Kommunikation, im Zeugnis dem anderen gegenüber alles richtig gemacht zu haben und sehr gut gemacht zu haben. Das muss noch nicht die Wende bewirken. Allerdings heißt das nun wiederum auch nicht, dass wir nicht uns bemühen sollen, alles gut und richtig zu machen. Offenbar wollte Gott es so, sonst hätte er ja nicht die Trockenheit geschickt, sonst hätte er nicht den Blitz vom Himmel fallen lassen, sonst hätte er nicht anschließend den Regen geschickt. Gott hat sich ja zu dem bekannt, was der Elia getan hat, und wollte das so. Hat es wahrscheinlich ihm sogar so aufgetragen. Aber trotzdem, Gott zwingt niemanden. Selbst wenn man alles noch so richtig macht und gut macht, erzwingen kann man die Wende bei den anderen nicht. Und wie reagieren wir dann? Und wenn wir sogar in die Depression fallen, weil unsere gekonnte Kommunikation nichts bewirkt hat, was ist dann? Das hören wir jetzt in dem weiteren Bericht, in Kapitel 19 oder ein Teil von Kapitel 19.
Und Verse 1 bis 18. Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete sich Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Da sprach der Herr, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor dem Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit einem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus, und geh hinein, und salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel, und Elisa, den Sohn Schaphats, den Abed Melo, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hassels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat.
Acht Punkte habe ich gezeigt. Ich nehme an, dass Sie das meiste wieder vergessen haben, aber vielleicht ist das ein oder andere hängen geblieben, wie Elia kommuniziert. Und dann möchte ich auch in acht Punkten zeigen, wie Gott mit seinem Diener kommuniziert. Nachdem der Elia nun so depressiv ist und sich unter dem Wacholderstrauch setzt und am liebsten sterben will: Herr, ich bin nicht besser als meine Väter. Wer sagt das überhaupt, dass er besser ist als seine Väter? Das hat er sich offenbar eingebildet. Das war für Gott nichts Neues, dass er nicht besser ist als seine Väter. Aber er ist so in Depression gefallen, wahrscheinlich auch so enttäuscht darüber, dass er nichts ausgerichtet hat. Und nun setzt Gottes Kommunikation mit seinem Diener ein. Auch in acht Punkten. Das erste: Gott tut ihm wohl. Das ist eigentlich immer so das Erste, wenn Gott die Menschen, die so in Depressionen gefallen sind, so ganz da niederliegen, wieder aufrichten will, dass er ihnen erstmal äußerlich wohltut. Das ist eine Art, die ihm wohl so eigen ist. Er lässt ihn mal schlafen, dann gibt er ihm was zu trinken durch einen Engel und Brot, und dann lässt er ihn nochmal schlafen, das schätze ich auch sehr, und dann kriegt er nochmal was und so. Also er tut ihm äußerlich wohl. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn zum Beispiel die Emmaus-Jünger Jesus daran erkannten, wie er das Brot brach, dass es nicht nur irgendwie eine bestimmte Geste war oder so, sondern dass er ihnen einfach etwas zu essen gab, einfach dieses Schenken. Oder nach seiner Auferstehung, wie dann die Jünger da gefischt hatten am See bei Tiberias und zurückkamen, und Jesus hatte da das Frühstück schon fertig am Feuer und die Fische draufgelegt und so. Einfach dieses Wohltun, dieses Beschenken, das ist irgendwie etwas, woran sie ihn erkannt haben als den Auferstandenen. Er muss ja wohl äußerlich dem Gesicht nach und der Gestalt nach nicht erkennbar gewesen sein, vermute ich mal so, sonst hätten die Emmaus-Jünger ihn ja gleich, ging ja neben ihnen, hätten ja sein Gesicht erkannt. Also an diesen Dingen haben sie ihn, oder an seiner Stimme konnten sie nicht erkennen, aber an diesen Dingen, an seinem Wohltun, an seinem Schenken haben sie ihn erkannt. Das gehört so zum Wesen Gottes, dass er uns beschenken will. Das zweite, also er tut wohl. Das zweite, er führt in die Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob Sie hier in Ihrem Liederbuch noch dieses alte Lied haben: Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Das ist ja so ein Geheimnis. Nicht wahr, dass wir so im Stress des Alltags und zwischen den Fernsehnachrichten und dem nächsten Film oder Besuch von Tante Emma und dem Einkauf bei Aldi oder so, schnell nochmal eben zwischendurch sich auf Gott besinnen. Und so. Das ist ja unser Problem, dass wir einfach dafür nicht die Muße, die Ruhe haben. Und dann wundern wir uns, dass Gott nicht mit uns kommunizieren kann. Wir sind gar nicht auf Empfang eingestellt. Und ich denke, Sie wissen das alle, deswegen kommen Sie auch zu einer Tagung hier oder Konferenz, sagen, glaube ich, weil Sie das wissen, in der Stille, wenn man sich einfach Zeit nimmt dafür und alles andere mal abschaltet, vom Stress des Alltags, auch von der tötenden Routine mal Abstand bekommt, dann können wir wieder offen werden für das, was Gott uns zu sagen hat. Ein drittes: er will an einen ganz bestimmten Ort gehen, wo es schon eine Gottesbegegnung gegeben hat. Ich kann mir das vorstellen, wie er das so empfunden hat, der Elia. Wie ist das mit Gott? Also irgendwie ist er ja da, er hat mir durch den Engel jetzt Brot und Wasser da in die Wüste südlich von Beersheba schicken lassen, und jetzt, aber wie finde ich ihn? Und die ganze Verzweiflung ist in ihm drin, und er weiß genau, wenn ich wieder den Blick zu Gott bekomme, wenn der Kontakt wieder da ist, ist mir wieder geholfen, aber wie soll ich es machen? Da kommt er irgendwie auf die Idee, an den Horeb zu gehen. Am Horeb, da ist ja Gott schon mal damals dem Mose erschienen, zunächst mal in dem brennenden Dornbusch, und später, als das ganze Volk davor lagerte, dann ist er ihm auf der Bergspitze mehrmals erschienen, also mehrmals war er oben, mal mit Aaron, mal mit Josua und so. Da, irgendwie, da muss wohl Gott besonders sein. Er weiß natürlich auch, dass Gott nicht an einem Punkt zu lokalisieren ist. Er hat ja auch mal gesagt, dass er im Tempel sein will, aber jeder weiß eben, auch der Tempel kann ihn nicht fassen, so kann ihn auch der Gipfel des Horeb nicht fassen, aber er will einfach da anknüpfen, wo es frühere Gotteserfahrungen gegeben hat. Ich denke, das ist für uns ein guter Weg, wenn wir wieder offen werden wollen für Gottes Stimme, dass wir irgendwie da anknüpfen, wo schon mal Erfahrungen mit ihm bestanden haben. Vielleicht können wir dann das aufarbeiten, was inzwischen schiefgelaufen ist. Wenn wir auf einen verkehrten Weg gefahren sind, wenn wir mit dem Auto uns in der Stadt verfahren haben, ich nehme an, das ist den meisten von Ihnen, die Autofahren, schon so passiert, und man weiß jetzt wirklich überhaupt nicht mehr, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Man weiß gar nicht, wie muss man jetzt die Karte drehen, links rum oder rechts rum oder so. Also es ist alles verwirrt. Und man kann jemanden fragen, der kann einem vielleicht nicht sagen, wo das Ziel ist, wo wir hinwollen, aber wir fragen ihn, wo denn wieder die Hauptstraße ist, die wir irgendwo wohl falsch verlassen haben. Also erstmal an den Punkt, wo wir einen Fehler gemacht haben, wo wir den Kurs mit Gott verlassen haben, wo noch alles in Ordnung war. Und von da aus, wo alles in Ordnung war, können wir rekonstruieren und können den Fehler suchen, der da passiert ist. Ein viertes: Gott erscheint ihm, aber er kommuniziert mit Elia nicht so, oder ganz bewusst nicht so, wie Elia mit den Leuten da auf dem Karmel kommuniziert hat. Er lässt diese dramatischen Ereignisse geschehen, Sturm und Erdbeben und Feuer, und Gott war nicht darin. Auf einmal kommt dieses, was bei Luther heißt, das stille, sanfte Sausen. Und da merkt er, das ist Gott. Gott ist nicht der, der so dramatisch dazwischen schlägt. Und das ist das, was ich vorhin meinte, wo ich das Empfinden habe, und manche Theologen sehen das wohl auch so, dass Gott ihn vielleicht so ein klein bisschen korrigieren wollte. Hör mal, mit den Baalspriestern Kopf ab, das war vielleicht doch nicht das richtige Mittel. Das ist nicht die Art Gottes. Dazwischenschlagen. Er kann das auch. Er kann Felsen zerschmettern und kann Sturm und Feuer daher brausen lassen. Er hätte es so brennen lassen können, er hat ja die Trockenheit geschickt, dass das ganze Land verbrannt wäre. Er hätte auch das Schloss in Samaria, die Stadt, den Felsen runterstürzen können, samt der Isabel und dem Ahab. Das hätte er alles machen können. Aber das ist nicht seine Art. Seine eigentliche Art. Und weil Gott eben oft nicht in Worten kommuniziert, sondern ganz anders, macht es ihm auch auf diese Weise klar. Nicht die dramatischen Aktionen, sondern das stille, sanfte Sausen. So ist Gott. Und das begreift er. Das fünfte, ich möchte es mal so nennen, das ist ein Wort, das man aus anderem Zusammenhang auch kennt, die nonverbale Kommunikation, also das sagt man auch bei der Gestik und der Mimik und so, also die nicht wörtliche Kommunikation. Man spricht mit dem anderen, ohne zu sprechen, ohne Worte. Gott kommuniziert ohne Worte. Er lässt ihn also einmal diese Sache erleben, da mit dem sanften Sausen nach diesen dramatischen Vorgängen. Ohne Worte redet er mit ihm, aber das Besondere ist, der Elia spürt, dass Gott da ist. In diesem stillen, sanften Sausen ist er da. Wir sind ja so darauf aus, dass Gott mit uns in Worten redet. Aber im Grunde genommen sind die Worte ja nur etwas für unseren Kopf. Was wir eigentlich brauchen, ist, dass er selbst da ist. Das geschieht nicht in Worten. Natürlich sind die Worte für ihn auch ein Mittel, ein Medium, zu uns zu reden. Aber wie er eigentlich kommuniziert, wie es uns wirklich tief im Inneren trifft, das geschieht nicht, dass er uns irgendwelche Erkenntnisse durch klare, einleuchtende Argumente oder so vermittelt, sondern dass er selber da ist, dass wir spüren, er ist da. Ob das nun im stillen, sanften Sausen ist oder in irgendwelchen dramatischen Ereignissen. Und als nun das Gespräch einsetzt, sechstens, da redet erstmal Gott durch das, was er nicht sagt. Der Elia redet und er klagt auch. Er wiederholt das sogar zweimal. Nicht wahr, Herr, das kann doch eigentlich nicht sein. Ich habe mich so eingesetzt für dich. Ich habe geeifert für den Herrn. Und was habe ich alles gemacht? Und und jetzt sind die ganzen Propheten Gottes mit dem Schwert erwürgt und ich bin als Einziger übrig geblieben und mich, den Letzten, wollen sie nun auch noch umbringen. Herr, das kannst du doch nicht zulassen. Er schreit Gott seine Klage ins Gesicht. Und komisch, Gott geht gar nicht darauf ein. Zweimal wird das hier gesagt, dass er das so äußert, diese Klage vor Gott bringt, aber Gott antwortet darauf nicht. Er lässt das einfach so im Raume stehen. Ja, das ist so. Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, guck mal, Elia, das musst du verstehen. Also es gibt eben Zeiten und so und es geht nur nicht anders, aber tröste dich, es kommt auch bald wieder besser und so. Sagt er nicht, tut er nicht. Er lässt das so im Raum stehen. Er lässt ihn zwar seine Klage aussprechen und manchmal belehren uns die Psychologen und die guten Seelsorger wussten das schon immer, ehe es die Psychologie gab. Manchmal nutzt es ja auch was, einfach mal die Klage auszusprechen. Das hilft auch schon mal. Aber dann, das ist der siebte Punkt, gibt Gott einen Auftrag. Er sagt nicht, ja, wie können wir denn das Problem lösen, dass bei dir Lebensgefahr besteht, Elia? Oder er sagt nicht, pass mal auf, da musst du vielleicht die Ägypter ins Land holen. Oder die Assyrer oder so irgendjemand. Also sowas macht er nicht. Und er fängt auch nicht an zu Seelendoktern an dem Elia. Sondern er gibt ihm ganz schlicht einen Auftrag. Also das hat mich immer gewundert an dieser Geschichte. Moment, wo war der Vers? Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu den Sohn Nimschis zum König über Israel und Elisa und so weiter. Also er sagt ihm einfach, was er tun soll. Er geht auf das Problem nicht ein, er gibt ihm noch nicht mal einen Trost, was wir so als Trost empfinden würden. Er gibt ihm nicht umfassende Erklärungen, warum das alles so sein muss. Er gibt ihm einen Auftrag. Gott kommuniziert nicht nur mit den Menschen, die natürlich durch diesen Auftrag erreicht werden sollen, sondern Gott kommuniziert auch mit dem Elia, indem er ihn an die Arbeit stellt. So löst er sein Problem. Mancher von uns ist ja so in, ich gebrauche mal dieses Wort Depression gefallen, ich meine das jetzt nicht so im medizinischen Sinn, jeder weiß ja, es gibt das einfach eine echte medizinische Depression, für die niemand was kann. Aber es gibt diese Art Depression, Self-Pity, sagen die Engländer, ja, also Selbstmitleid, also wo einer sich so in sich selbst vergräbt mit dem, ach, was ist das alles so elend und so schlimm und wie geht's mir so dreckig und hätte ich doch nicht und ich habe mich nun so engagiert und der Herr lässt mich so im Dreck sitzen. Dieses Selbstmitleid lässt Gott nicht gelten. Geh an die Arbeit, salbe den zum König, mach das, mach das, mach das und dann wird das Selbstmitleid schon von alleine weggehen. Und da wirst du schon rauskommen aus deinem Tief. So redet Gott mit ihm. Das ist auch Seelsorge. Und auch hier gibt es einen positiven Schluss, und das ist das Achte. Ich habe noch 7000 übrig gelassen, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Nicht 7000 Knie, das sind 14.000 Knie, also 7000 Personen, die haben ihre Knie nicht gebeugt. Das hat er gar nicht gewusst. Der hat geglaubt, er ist alleine übrig, der Elia. Ganz zum Schluss, nachdem er ja schon einen Auftrag hat und die Sache ist klar und Gott hat sich ihm wieder offenbart und hat auf ganz andere Weise ihn getröstet, ihn zurechtgebracht, nämlich an die Arbeit gestellt und hat sich ihm persönlich wieder zu erkennen gegeben. Und er weiß, dieser Gott ist ja lebendig, der lässt die Dinge nicht laufen, überlässt nicht dem Teufel, dem Feind das Feld, sondern er hat die Sache noch in der Hand. Nachdem das alles klar ist, dann ganz im Nachhinein gibt er ihm auch noch den Trost, den wir wahrscheinlich schon viel früher gegeben hätten. Guck mal, du bist ja gar nicht allein. Es gibt ja noch 7000 andere. Jetzt darf er das wissen. Es gibt noch 7000 andere und die Sache Gottes ist nicht verloren. Nur die Sache Gottes, die geht eben oft nicht so wie auf dem Karmel. Großer Sieg, helle Begeisterung. Halleluja, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia sein Prophet, preist auch den Elia. So geht es eben oft nicht, sondern es geht eben oft unten durch. Es geht eben oft mühsam. Aber Gott will das so. So wird nun mal Gottes Reich gebaut. Da muss man dann eben hingehen und die kleine Arbeit tun. Bei uns noch viel kleiner. Wir haben keinen zum König zu sagen. Ganz kleine Arbeit, aber im Auftrag Gottes. Und wir bauen damit sein Reich. Wenn Gott uns so an die Arbeit stellt und wir hören auf ihn, dann ist seine Kommunikation angekommen. Und dann dürfen wir uns wieder freuen, dass er uns gebraucht für sein Reich. Wichtig, ganz wichtig sicher, dass wir diese Gesetze der Kommunikation, wie sie in dieser Welt unter diesen Menschen gelten, beherrschen. Das ist sicher gut und wichtig. Dass wir all die Punkte möglichst auch richtig machen, die Elia richtig gemacht hat. Aber es ist auch wichtig, dass uns dabei klar ist, damit können wir letztlich geistlich noch nichts bewirken. Das muss Gott selber tun. Und Gott redet auf ganz andere Weise. Oft so wunderbar, dass wir es auch gar nicht so in Punkten fassen können. Es gibt natürlich viel mehr als die 8, die ich hier aufgezählt habe, aber hier sind sie gerade mal so deutlich geworden. Gott redet auf wunderbare Weise und lässt uns auf diese Weise vollmächtige Diener werden, die manchmal selbst dann, wenn sie alles falsch machen in Sachen Kommunikation, trotzdem etwas für sein Reich bewirken können. Das ist sein Geschenk. Frucht bewirken können. Und Frucht ist eben nicht nur der große Erfolg, sondern Frucht im Sinne von Johannes 15, Weinstock und Reben. Frucht ist nicht nur, wenn so viele sich bekehren. Frucht ist nicht nur, wenn Menschen gesund werden durch Handauflegen oder was weiß ich. Frucht ist auch schon und oft ganz wesentlich die Treue, mit der wir dranbleiben und sein Werk treiben, auch wenn es keine Erfolge zu sehen gibt. Amen. Wir wollen beten. Herr, das soll wirklich unser Gebet sein, so wie wir es gesungen haben vorhin. Rede mit uns alle Zeit. Wenn du nicht mit uns redest, dann haben wir auch nichts zu sagen. Schenk, dass wir nicht von uns aus etwas weitergeben, sondern dass wir deine Boten sind, deine Stimme. Und dass dein Wort ankommt. Lass es bei uns immer wieder ankommen, bei uns Veränderung bewirken und uns neu immer wieder auf den richtigen Weg bringen. Aber lass es durch uns auch bei anderen etwas bewirken zum Bau deines Reiches. Amen.